Ja, das Wort Gottes ist auch wie ein Scheinwerfer, nicht? Das in unser Herzen hineinstrahlt, in unsere Gedanken, in unseren ganzen Alltag, in unser Leben. Und dann müssen wir uns oftmals korrigieren. Dann sieht man alles. Aber auch das, was man sieht, was noch nicht im Einklang ist mit der Gnade Gottes, das hat auch der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getragen und erduldet. Ich grüße einen jeden ganz herzlich heute Morgen in Jesu Namen. Wir freuen uns heute zusammen zu sein, um das wunderbare Evangelium zu hören, zu verstehen, mitzuerleben und vor allen Dingen auch die Auswirkung des Evangeliums. Wir feiern ja heute Karfreitag. Ich darf uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass der Karfreitag der allerhöchste Feiertag der Christenheit ist. Nicht Heiligabend. Karfreitag ist der allerhöchste Feiertag der gesamten Christenheit. Es ist der höchste Gipfel, es gibt nichts mehr. Karfreitag und dann Ostern übermorgen, die Auferstehung. Ich durfte einige Mal in Israel sein und habe an Ostern zweimal das Passa-Fest miterlebt. Das ist ja eine Ableitung heute, denn es heißt ja im 5. Kapitel des 1. Korintherbriefes, auch wir haben ein Passalamm für uns geschlachtet, Jesus Christus. Es ist unser Passalamm, das wir heute Morgen hier symbolisch genommen haben zu uns. Und wenn du dieses Passa einmal in Israel beobachtest und den Israeliten, dann ist das ein absolut höchstes Erlebnis, was es gibt für die Juden. Das Allergrößte, das war der Auszug vor Jahren, vielen tausend Jahren, dort in Ägypten, wo Gott dieses Passa anordnete, am 14. Tag des Monats Nisan, ist ein Monat im israelischen Kalender. Von diesem 14. sollt ihr die Tage des Jahres anheben. Von da an zählt Israel im Kalender. Seitdem sie ausgezogen sind, dort und das Passalamm gegessen haben in Israel. Und dieses Ereignis ist einzigartig. Wir als andere National, nicht Israeliten, wir mussten alle in getrennten Räumen gehen. Also wir konnten nicht mit den Juden zusammen das Passa feiern. Das war uns, das ist nun mal so die Sitte, es ist nicht würdig, dass wir dabei sind. So, aber wir konnten es beobachten und konnten es sehen. Einmal habe ich sehr gut geschaut am See Genezareth, war ein Glasbungalow mit alles nur Glas. Und man konnte hineinschauen und ich bin ab und zu da vorbeispaziert und habe gesehen, wie die das Passa dort handhaben. Und noch eins, ihr lieben Leute, an diesem Passafest, an dem höchsten Fest, macht sich jeden Israel so schön, wie es nur geht. Alle Räume, alle Lokale, alle Synagogen werden geschmückt im Feinsten. Jedes Kind hat die beste Garderobe an. Die kleinen Mädchen sehen aus wie Prinzessinnen. Die Jungen sehen aus wie kleine Bräutigams, in einem Schmuck geziert. Und die Frauen mit wunderbaren langen Kleidern, die Männer in Wrack und Garderobe, einzigartig. Sie wissen, was dieses Fest für sie bedeutet. Das allerhöchste jüdische Fest ist das Pessachfest. Das haben auch wir als Christen mit übernommen. Das höchste Fest in der Christenheit ist das Fest des Karfreitags. Ich habe einige Männer, einige Brüder aus unserer Gemeinde, habe ich gefragt, warum hast du heute eine Krawatte an? Ja, einige haben. Und haben sie gleich geantwortet: Manfred, weißt du denn nicht, dass das das allergrößte und höchste Fest ist? Und ich habe es in Israel einige Mal miterlebt. Sagenhaft. Es wird das Beste gegessen. Es wird das Beste getrunken. Ich habe gesehen, wie dort selbst in den Hotels, wie alles auf Koscher geachtet worden ist. Da kam der Rabbiner und macht die Töpfe auf und schaut alles nach, ob nicht alles astrein und absolut sauber ist. Da ist nicht ein bisschen Unrat, ein bisschen Schmutz. So schätzt man dieses Fest. Das Pessachfest. Es ist interessant, das einmal zu sehen. Und Paulus sagt, auch wir haben ein Passahlamm für uns geschlachtet. Unser Herr Jesus Christus, das Lamm Gottes. Ich möchte auf eins hinweisen, das oft so übersehen wird, dass das Passahlamm, das geschlachtet ist, teilweise heute noch in Israel, teilweise heute noch in den Passafeiern. Nicht überall, aber ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der dabei war dort, und wird teilweise heute noch geschlachtet. Und dann heißt es, als Johannes der Täufer am Jordan taufte, das war der Vorbereiter für den Herrn Jesus, als er dort taufte, und dann kommt mit einmal der Herr Jesus in dieser Menschenmenge dort an den Jordan, und dann vergisst dieser Johannes der Täufer alles. Er vergisst alles, was um ihn ist, und schreit in die Luft hinein zu der Menge: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Das ist Gottes Lamm. Was heißt das? Das ist nicht ein Lamm eines Abrahams, nicht ein Lamm eines Isaaks, nicht ein Lamm eines Jakobs, das ist nicht eines Lamm eines Priesters, nicht eines Lamm eines Fürsten, nicht eines Lamm eines Leviten, nicht eines Lamm eines Hausmeisters oder eines Familienvaters. Das ist Gottes Lamm. Gott hat hier das Opfer gestellt. Gott selbst stellte das Opfer an diesem Karfreitag. Verstehst du das? Es war kein gewöhnliches Opfer. Es war ein Lamm ohne Fehl und Flecken. Und darum weist uns Johannes der Täufer ganz markant, bewusst darauf hin und sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm. Dass wir es jedes Mal so sehen würden. Nicht wir haben etwas gegeben. Nicht wir haben etwas geopfert. Nicht unsere Bemühungen, nicht unsere Tat, nicht unsere Aktivität ist es, sondern es ist Gottes Lamm. Gott hat dieses Lamm gegeben, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und jetzt zitiert der Apostel Paulus weiter und sagt: Gott war in, wo war in? Christus. Gott war in diesem Lamm. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden, was denn? Nicht zu. Halleluja. Gott war in diesem Sohn des Lammes. In der gleichen Weise sehen wir das als ein wunderbares Bild, wenn wir Abraham anschauen. Abraham mit seinem Sohn Isaak, 12 Jahre, geht er dort auf diesen Tempelberg, war ja noch kein Tempelberg, auf diesem Tempelberg des Moria, geht er dort hoch und opfert seinen Sohn Isaak. Er wollte ihn dort opfern. Die gleiche Weise, das gleiche Bild, das gleiche Empfinden, die gleiche Berührung war es auch mit dem Opfer, das Gott gebracht hat, seinen geliebten Sohn. Denn er sprach vom Himmel her: Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist mein Sohn. So wie Isaak dieses Messer zog und seinen Sohn schlachten wollte, als Bild. Dort ging Isaak den Berg Moria hoch und trug das Holz auf seinem Rücken, den Berg hoch. Und dann fragt dieser Isaak: Vater, Holz ist hier und alles ist hier, Feuer. Aber sag mal, wo ist denn das Opfer? Ich glaube, dass dem Abraham Tränen in seinen Bart gelaufen sind, wie er gefragt wurde, wo ist denn das Opfer? Wo ist das Opfer? Er konnte nicht sagen, du bist das Opfer. Und dann nahm Abraham seinen Sohn, überlegt es einmal, 12 Jahre. Viele von uns haben Kinder. Er nahm diesen Sohn und nahm ihn auf das Opfer und band ihn fest, heißt es dort. Und dann, ich denke, dass der Sohn sich gewehrt hat und geschrien hat. Also ganz natürlich. Auch Jesus hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Vater, Isaak, mein Vater Abraham, warum hast du mich jetzt verlassen? Solch ein Opfer war das, eben für unsere Sünden. Abraham nahm seinen Jungen und band ihn zusammen, die Hände und Füße, und legte ihn auf den Opferaltar. Und von Jesus heißt es in Johannes, als die Soldaten ihn dort gestellt haben und er sich ergeben hat, haben die Soldaten was denn ihn? Gebunden, genau wie ich sage. Gebunden, Jesus. Und führten ihn gebunden weg in den Gerichtssaal. Führten ihn vor das Volk. Sagenhaft. Er war ein Vorbild, ein Vorschatten nur. Und Beispiele sind ja nur teilweise, spiegeln das wider. Aber so hat Abraham seinen Sohn Isaak dort erlebt. Und so hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha gegeben, zwischen Himmel und Erde. Dieses Opfer wurde nicht gelegt. Alle anderen Opfer auf den Altären, die wurden hingelegt. Sondern dieses Opfer wurde gehängt zwischen Himmel und Erde, verbunden mit Gott. Erhobene Hände am Kreuz für uns. Sagenhaft, diese wunderbare Gegebenheit Gottes. Und in den Liedern, mein lieber Stefan, haben wir das so bewusst ausgedrückt, diese Liebe Gottes. Meine Freunde, das Kreuz von Golgatha, Karfreitag, ist der Gipfel der Liebe Gottes. Und zwar so stark, dass wir das nie verstehen können. Kannst du es verstehen? Was Gott seinen Sohn gab für mich oder für uns vielleicht, für uns Lügner. Vielleicht sind wir Diebe. Jeder hat schon einmal zapp, zapp gemacht. Nicht? Und so. Aber Gott, die Sünde lag auf uns und Gott gab hier seinen Sohn stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha. Und das ist der Gipfel, meine Freunde, der gesamten Liebe Gottes. Es geht nicht höher mehr. Wenn ich morgens aus dem Bett aussteige, heute Morgen um 6:30, weiß ich, oder was, 6 Uhr, dann stehe ich auf meine Füße, dann hebe ich meine Hände und dann sage ich, nichts vermag uns zu scheiden. Ich bin gewiss, sagt Paulus in Römer 8, ich bin gewiss, was das heißt, ich bin sicher. Meine Freunde, ich bin absolut sicher, bis in alle Phasen meines Seins. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Schöpfung kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, meinem Herrn, ist. Halleluja. Mach das einmal auch so. Das kannst du auswendig lernen, das sind nur ein paar Verse. Ich bin sicher, mich kann nichts trennen von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus, meinem Herrn, ist. Und dann zeige ich auf das Kreuz hin. Das Kreuz ist die ganze Liebe Gottes, die offenbart, sichtbar geworden. Wunderbar. Wir singen schon mal das Lied, ich staune, was denn? Die nie zu begreifende Liebe an. Ich stehe davor und wenn ich das dann durchdenke, die Liebe Gottes, die Qualität und Quantität göttlich, dann sage ich, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Die Gnade beschämt mich, die so viel für mich getan. Und wenn du das einmal in dich, in dein Herz hineinlässt, nicht nur in deinen Verstand, sondern etwas tiefer, im Verstand nimmt man es auf, aber mit dem Herzen glaubt man. Dann kommt es in unser Herz hinein. Was geschieht dann? Dann bist du glückselig. Gerhard Terstegen, die Lieder kennen wir zum Teil. Gerhard Terstegen sagt, ich bete an, Halleluja, ich bete an die Macht der Liebe. Es ist nicht nur eine Liebe, die so oberflächlich ist, sondern diese Liebe ist eine Macht, eine Qualität, weil sie göttlich ist. Ich bete an die Macht der Liebe. Warum denn? Die sich in Jesus zeigt, offenbart. In Jesus zeigt sich die ganze Liebe der Qualität Jesu. Und dann stehst du davor. Ich bin sicher. Und dann rollen mir manchmal die Tränen übers Gesicht. Und sage, ich bin sicher, nichts vermag mich zu scheiden von dieser Liebe Gottes. Mag kommen, was will. Mag kommen, was will. Mag ein Tsunami kommen. Weiß ich, mögen große Katastrophen kommen. Von der Liebe Gottes kann uns, Halleluja, nichts scheiden. Nichts mehr trennen. Nichts mehr trennen. Das ist so groß. Mit uns feiern, das hast du erwähnt, mit uns feiern Milliarden. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, auf der ganzen Christenheit. Mein Vater, mein gutes Elternhaus, war gut evangelisch. Aber Freunde, am Karfreitag wurde nichts getan. Das hat mein Vater als evangelischer Christ, hat das sehr hochgehalten. Hat gesagt, nein, wir machen am Karfreitag gar nichts. Wir gehen gemeinsam zur Kirche. Und dann halt sagen wir das, was Gott getan hat, in Jesus Christus für uns geschenkt. Das ist, meine Freunde, wir werden niemals alles verstehen und begreifen können. Das ist zu groß. Ich staune die nie zu begreifende Liebe. Wir werden das nicht fassen können, nicht raffen können. Und weil wir das nicht verstehen, dann stehen wir da, heben unsere Hände und beten an. Beten an diese Macht der Liebe. Wunderbar, mach es einmal. Mach das einmal, bevor du morgen in den Alltag gehst, morgens in den Alltag gehst und deine Pläne schmiedest und deine Aufgaben. Steh einmal auf aus deinem Bett und stellst dich hin. Schreibst du das auf, dieses Römer 8, stellst dich auf deine Füße und dann hebst du deine Hände. Nicht so machen, ich bete an die Macht der Liebe. Nein, zu Gott. Ich bete an diese Macht der Liebe. Nichts, ich bin sicher, nichts kann mich trennen von dieser Liebe Gottes. Gleich was es ist. Ihr habt Gott garantiert und besiegelt in unserem wunderbaren Erlöser und Erretter, Jesus Christus, den wir von ganzem Herzen lieben, der unser Herz gewonnen hat. Wie schön ist es, Jesus zu kennen. Ich möchte Sie, an jeden, auch die von außerhalb zusehen oder zuhören, möchte ich Ihnen auch sagen, der größte Schatz ist, Jesus Christus zu kennen und ihm zu folgen, ihm sein Leben zu geben. Das habe ich getan seit Jahrzehnten und bewundere es immer wieder. Und schau hin und bin jedes Mal überwältigt. Das, was Gottes Liebe an den Menschen, an den Nationen, an den Völkern hin und her bewirkt. Das ist so gut, ist das. Aus Markus 15, einige wenige Verse. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Von der sechsten Stunde, das erkläre ich gleich. Die Israelis, die beginnen heute Abend um 18 Uhr. Natürlich ist unsere Uhr jetzt verstellt, aber nach der Sonnenzeit, nach der originalen Zeit, um 18 Uhr beginnen sie das Pessach. Das Pessachfest. Da ist die ganze Familie, da sind die ganzen Kinder, die kleinen Dötzchen sind dabei, aber auch die uralten Leute, nehmen daran teil und sind glücklich bis dorthin. Und ich habe es gesehen, da standen die kleinen Jungs, 4 Jahre oder was, die haben aus der Tora haben die auswendig gelernt und haben die ganzen Kapitel aus der Tora gesagt mit 4 Jahren. Leute, wir müssen die Bibel kennenlernen. Bitte, bitte, und die Bibel auswendig lernen. Ich mache das heute noch. Als alter Mann lerne ich die Bibel auswendig. Die Bibel soll in meinem Herzen sein. Jawohl, in jeder Situation. Von der 6. Stunde und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Die 6. Stunde in Israel ist welche Zeit genau?
12 Uhr mittags.
Halleluja. 12 Uhr mittags, also die Mittagszeit. Wenn die Sonne am senkrechtsten steht, vertikal steht die Sonne, dann wurde es dunkel in Israel. Jesus am Kreuz, er wurde angenagelt um 9 Uhr morgens, wurde er ans Kreuz genagelt. Dann 3 Stunden danach kam dann eine Finsternis über das ganze Land. Und wie lange hat diese Finsternis gedauert? 3 Stunden. Von der 6. Stunde bis und mit die 9. Stunde kam eine Finsternis. Es wurde alles dunkel. Und was geschah in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, meine Freunde? Dort kam der ganze Sündenball, der ganze Zorn, der ganze Fluch. Alles wurde auf Jesus dort in dieser Dunkelheit raufgelegt, auf das Kreuz. Er trug unsere Schuld. Er war der am Kreuz Verfluchte. Es ist gesagt, er kannte keine Sünde, er hatte keine Sünde und in ihm war keine Sünde. Aber er trug unsere Sünde. Gott hat den ganzen Zorn, der das Gesetz ist, wo wir dem Gesetz nicht gerecht werden können, hat Gott den ganzen Zorn, auch meinen ganzen, auf dich genommen und hat ihn dort auf Jesus gelegt, 3 Stunden lang in der Dunkelheit. Wir können uns gar nicht vorstellen, was sich dort abgewälzt hat, dort in dieser Dunkelheit. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr, 15 Uhr Nachmittag. Und dann um 15 Uhr Nachmittag starb der Herr Jesus. Also 6 Stunden hing er dort am Kreuz. Und um die 9. Stunde, also das war jetzt die Zeit 15 Uhr Nachmittag. Und um die 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In allen Evangelien, in allen Beschreibungen sagt Jesus zu seinem Vater, zu Gott, zu seinem Vater niemals Gott. Er spricht so an als, er sagt immer Vater, guter Vater, Vater unser. Er spricht ihn an als sein Vater, Gott sein Vater. Und hier am Kreuz, meine Freunde, hier am Kreuz in der dunkelsten Nacht, wo die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, der Vorhang im Tempel, der große Vorhang zerriss in der Mitte von oben nach unten. Da schreit Jesus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war verlassen für mich. Jeschiro, damit ich nicht verlassen bin mehr, ist er verlassen worden. Die Sünde, unsere Schuld, unsere Sünde, die Sünde der Welt hat ihn getrennt von Gott. Und dann hing er dort als Mensch an diesem Kreuz. In all seiner Qual, in all seinen Kämpfen, in all dem, was er körperlich mitmachte, aber vielmehr auch seelisch und geistlich erduldet hat. Er war ein Verlassener für uns, damit wir zu ihm kommen können und nicht mehr verlassen sind. Damit wir seine Gunst, seine Gnade, seine Segnungen, seinen Frieden, seine Liebe, seine Treue erleben dürfen. Jeden Tag neu. Mein Gott, überlegt es einmal heute. Sperren mal so aus, so 3 Stunden, wie Jesus dort am Kreuz war. Verlassen von Gott und verlassen von den Menschen. Im Gegenteil, die noch unter dem Kreuz waren, die spotteten noch. Die sagen, wenn du, jetzt ruft der Elia an. Wenn er Elia anruft, dann sorgen, ob Elia kommt, ihn abnimmt. Selbst anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er war geduldig und blieb beständig dort am Kreuz. Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, er ruft Elia. Da lief einer, da fiel einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt und ihn abnimmt. Das ist während der anderen Predigt noch. Das Trinken des Essigs, der Galle am Kreuz. Mach dir einmal Gedanken darüber, was das heißt. Im Alten Testament kannst du das erforschen. Aber Jesus schrie laut und verschied. Also Jesus war nicht nur einer, der sanft und besonnen und am Kreuz gebetet hat, sondern Jesus schrie laut. Alles erbebte, schrie dort am Tempel. Schrie dort am Kreuz. Der Vorhang, habe ich schon erwähnt. Meine Freunde, dieser Vorhang war ein ganz dicker Vorhang. Der wurde im Alten Testament von 400 Priestern, wurde dieser Vorhang, wo das Heiligste und Allerheiligste war, die Trennung, wurde dieser Vorhang aufgehangen. Und als die Gegenwart Gottes bei Salomo in den Tempel einzog, da war es so, dass die Priester laufen gehen mussten, als sie den Vorhang aufgehangen haben, weil die Gegenwart Gottes in den Tempel gekommen ist. Die Trennung war da. Der Mensch konnte nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Die Trennung war durch den Vorhang. Selbst die Priester, Leviten, diese edlen Menschen, mussten stiften gehen vor dieser Gegenwart Gottes. Und jetzt zerreißt dieser Tempel. Jetzt zerreißt dieser Tempel Vorhang in 2 Stücke, nicht von unten an, sondern von oben, über dieser Vorhang. Und was war hinter dem Vorhang? Die Lade, der Gnadenstuhl, die Bundeslade war dort. Das war die Gegenwart Gottes. Und der Priester durfte nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste hinein. Da nahm er Blut und nahm einen Zweig und spritzt dieses Blut 7-mal dort vor die Lade und 1-mal auf den Deckel der Lade, auf den Gnadenstuhl. Wir stehen vor Gott 7-mal gespritzt mit Blut, 7 das Zeichen der Vollkommenheit. Wenn du zu Gott kommst jetzt, dort vor dieser Lade Gottes, kommst du in eine Vollkommenheit hinein. Und die Engel, die Cherubine, die dort auf dem Deckel, die Wächter des Gesetzes schauen nicht mehr die 10 Gebote an, sondern sie schauen das Blut. Und durch dieses Blut ist Gerechtfertigung da. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Und der Hauptmann, der römische Hauptmann mit seinen Soldaten, der stand dabei. Und stand gegenüber, dabei und gegenüber und sah, dass er so verschied, dass er so starb. Und was sagt dieser römische Hauptmann, dieser Mann, der Armeen bei sich hatte und sieht Jesus so am Kreuz dort sterben? Ich denke, er hat seinen Helm gezogen vor dem Kreuz. Und dann hat dieser Mann gesagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Das heißt hundertprozentig. Er hat viele Menschen sterben gesehen, aber als Jesus starb, da hat selbst dieser harte Römer gesagt, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Was sagst du? Der dort am Kreuz so verendet ist. Ich habe einige Bibelverse notiert. Aus Johannes 18. Pilatus aber schrieb seine Anschrift und setzte sie an das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Nur Jesus ist König. Und er ist auch, das habe ich am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt, Jesus ist als König geboren. Wo ist der neugeborene König? Ein König wird nicht geboren, wird ein Prinz geboren und dann wird er gekrönt als König. Aber Jesus ist als König geboren. Aber das wäre zu weit jetzt auszuholen. Jesus, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, da Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in Hebräisch, in Lateinisch und in griechischer Sprache. Also der Pilatus hat es geschrieben. Da nun Jesus, einige waren nicht einverstanden mit dem Zeugnis, das Pilatus da geschrieben hat. Pilatus war ja der Statthalter, der mächtigste Mann von Jerusalem, der die ganze Stadt in Verwaltung hatte gegenüber den Römern. Er selbst lebte und wohnte in Caesarea. Wir waren ja vor 2-3 Jahren waren wir noch da. Da hat man seinen Stein gefunden, wo drauf steht Pilatus, Hauptmann, nein, Statthalter Jerusalems. Diesen großen Stein, der steht noch heute da, den hat man ausgegraben und gefunden, teilweise beschädigt, was Pilatus dort gewohnt hat. Und Pilatus, dieser große, starke Mann, der auch Macht hatte, Jesus freizugeben, zu kreuzigen, der stand da und schrieb dort oben eine Tafel und ließ diese Tafel annageln, anheften an das Kreuz. Jesus, der König der Juden. Und dann hat Pilatus nicht nur in Lateinisch, er war Italiener, nicht nur in Lateinisch geschrieben, nein, der Pilatus hat das als erstes in Hebräisch geschrieben. Was heißt das Hebräisch? Das war für die Juden. Dann hat er es in Lateinisch geschrieben. Lateinisch war die Besatzungsmacht, 200 Jahre Besatzungsmacht der Römer. Die Römer waren eine Weltmacht, sondergleichen. Gewaltig, die Italiener, hat er das aufschreiben lassen, in Lateinisch, Jesus, der König der Juden. Und dann hat der Pilatus noch was gesagt. Er hat es auch in Griechisch schreiben lassen. In Griechisch, in gleicher Weise, Jesus, der König der Juden, also in drei Schriften. Was heißt das für uns, für diese Welt? Für jeden, der zusieht und zuhört, jeden, der das verstehen will. Der König ist Jesus. Du Israel, ihr Hebräer, die ihr so stolz seid auf den alten Bund, mit Recht seid ihr stolz. Mit Recht habt ihr die größten Segnungen, die je eine Nation, je ein Volk erlebt hat, haben die Juden erlebt. Die Gegenwart Gottes sichtbar erlebt, wie kein anderes Volk dieser Welt, ihr Israelis. Einer ist euer König, das ist Jesus. Und nicht eure Geschichte, die abgelaufen ist. Die Römer, die eine Weltmacht waren, die alles niedergestampft haben, die nahezu ganz Europa, bis nach Ägypten, bis nach Tunesien, haben die Römer alles, Kleinasien, alles unter Kontrolle gehabt. Diese Weltmacht der Römer. In Lateinisch wurde es geschrieben. Italiener, eines sei euch bewusst. Ihr marschiert mit gewaltigen Armeen. Einer ist König, das ist Jesus. In Lateinisch-Italienisch geschrieben. Und dann die Griechen. Wir haben auch einige Griechen hier. Ich freue mich immer, wenn ich meine Freunde sehe aus Griechenland. Die Griechen waren das gebildete Volk. Die Griechen waren ein hochstudiertes, Philosophen. Die Architektur, die auch dann die Römer übernommen haben, haben sie letzten Endes aus der Geschichte der Griechen gehabt. Sagenhaft, diese Griechen. Bis heute haben wir noch viele, viele Worte in unserem Wortschatz, auch von Griechisch. Das Neue Testament, Freunde, das Neue Testament ist in Griechisch uns gegeben worden. So, und die Griechen waren eben die. Und Paulus hat zu den Griechen gesprochen. Paulus konnte Aramäisch, er konnte Hebräisch, er konnte Griechisch, er konnte Lateinisch, perfekt. Und dann schreibt dieser Pilatus in Griechisch, einer ist euer König, ihr Griechen. Wie stolz ihr seid, wie ihr auch die Welt beeinflusst habt. Keiner hat die Welt so beeinflusst damals wie die Griechen. Besonders Alexander der Große, der in weniger Zeit bis nach Indien durchmarschiert ist, Afghanistan, Pakistan, alles hat dieser Mann besiegt. Die Griechen waren stolz bis dort hinaus. Und du eines sei dir bewusst, Jesus ist der König. Wo immer du stehst, was immer dein Einsatz ist, was immer deine Meinung ist, sie mag sein, wie sie will. Einer ist König, das ist Jesus Christus, König der Könige und Herr aller Herren. Halleluja. Das bleibt auch so. Auch dein Denken, auch das Dagegensprechen bringt nichts. Jesus bleibt und ist König aller Könige. Der König geboren für uns. Ich liebe ihn. Der König, der auf einem Esel einreitet in Jerusalem, nicht? Kommt von Bethphage runter den Ölberg. Ich habe es am Mittwoch gesagt. Und reitet auf einem kleinen Esel, auf den Füllen der Eseln setzt er sich rauf und schreitet runter in diese Stadt Jerusalem. Und da sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Euer König kommt auf einem Esel. Ja, ja, der Herr Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer sein Reich von der Welt würde mit Prunk, mit Gloria, mit Kavallerie, würde einmarschieren in Jerusalem. Nein, Jesus reitet auf einem Esel. Mein König. Ich liebe diesen König. Er ist auch König meines Herzens. Dann schreibt Johannes in Kapitel 19, Vers 35. Das war mir so ganz besonders wichtig. Johannes. Und der bezeugt gesehen hat, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubet. Die Rheinische Post hat in den letzten Tagen etwas über die Kreuzigung Jesu Geschichten geschrieben. Und zum großen Teil haben sie das angezweifelt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er gekreuzigt worden ist und dass er am Kreuz gestorben ist. Und dann nach 2000 Jahren setzen sich diese klugen Leute, Wissenschaftler und weiß ich, Naturwissenschaftler, Mediziner und Historiker, setzen sich zusammen und sagen, Jesus war nicht tot. Woher wissen die das denn? Haben die damals gelebt oder was? Haben die das gesehen? Hier steht es geschrieben, Johannes ist Augenzeuge, der war dabei. Glaubt doch nicht den Schwätzern heute. Glaubt doch den Augenzeugen, die das niedergeschrieben haben, dass Jesus wahrhaftig tot war, dass er gestorben ist am Kreuz. Das ist doch wahr. Und nicht denen, die nach 2000 Jahren es besser wissen wollen. Die wollen es ja nur sagen. Die können das nicht bestätigen. Stell dir vor, die würden das bestätigen. Dann würden sie ja im Regen stehen. Dann müssen sie ihr eigenes Leben korrigieren. Verstehst du das? Wenn die das sagen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, dann müssen sie ihr Leben korrigieren nach dieser Wort Gottes. Und darum sagt Johannes, der dabei stand, und der hat das gesehen, Johannes hat das gesehen und hat das bezeugt. Und sein Zeugnis, das Johanneszeugnis ist was? Ist wahr. 100%, wie es war. Und wir haben ihn auch erlebt, ja? Hast ihn erlebt? Wie er dein Leben glücklich gemacht hat, wie er dich erlöst, befreit hat, wie er deine Schuld vergeben hat, wie er dich mit seinem Blut gereinigt hat und dich zu einem Gotteskind gemacht hat und wie du ihn jetzt im Heiligen Geist anbeten kannst. Einzig gut ist das. Jetzt komme ich noch zu einem letzten Gedanken. Aber einer der Übeltäter aus Lukas 23, einer der Übeltäter, die am Kreuze hingen, lästerte ihn, also erst lästerte ihn zwei, und sprach: Bist du Gottes Sohn? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du dich nicht einmal vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist wie wir? Wir kennen dieses Bild, die zwei Kreuze, die drei Kreuze. Was heißt das? Wo war denn der Herr Jesus? In der Mitte. Jesus ist immer der Mitte. Selbst als Sterbender am Kreuz ist er die Mitte. Lass ihn in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen, lass Jesus in der Mitte stehen. Halleluja. Dann ist Rettung da. Dann ist Segen da. Dann öffnet sich der Himmel. Jesus stand in der Mitte oder hing in der Mitte am Kreuz. Der Schächer sagt, wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was wir verdient haben durch unsere Tat. Dieser aber hat nichts Ungerechtes und weist auf Jesus hin, hat nichts Ungerechtes getan. Und Jesus sprach zu ihm, und nein, der Schächer sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jawohl. Und es war um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis, habe ich ja schon gelesen, über das ganze Land. Dort am Kreuz von Golgatha hing dieser Schächer. Ich kann es heute noch nicht ganz nachvollziehen. Wie kann dieser Mann am Kreuz es verstehen, dass Jesus ein Reich hat? Wir müssen uns unterhalten, Giro. Wir müssen uns einmal austauschen. Wie hat dieser Mann das erfasst, der sterbende Mann, dieser Mann hier zu meiner Rechten am Kreuz, hat ein Reich? Wie kommt das denn? Der stirbt doch genauso armselig, verblutet da und schreit am Kreuz wie ich. Und sagt dieser Verbrecher, dieser Kapitalverbrecher, sagt, dieser Mann hat ein Reich. Ich bin mit dem Gedanken noch nicht ganz durch. Und Jesus sagt, wahrlich, das heißt hundertprozentig, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, im Paradies Gottes sein. Ist das nicht schön? Freunde, der erste Mensch, den Jesus nach seiner Kreuzigung in den Himmel aufnahm, war ein Verbrecher. Schiro, Reinhold, das war ein Kapitalverbrecher. Ich, wenn ich in den Himmel vor Gott einziehen würde, vor meinem Vater, da hätte ich einen Edelmann mitgenommen, einen gerechten Mann, mit weiß gekleidet, einen, der das Gesetz gehalten hat. Ich hätte doch Gott nicht vorgeführt, soll ich einen Halunken, soll ich einen Spitzbuben, vielleicht war er sogar ein Mörder, hätte ich mich doch geschämt, oder? Aber Jesus zieht ein ins Paradies und nimmt den schlimmsten Kapitalverbrecher, der dort gekreuzt ist, den nimmt er mit und präsentiert seinem Vater. Überlegt das mal. Welch eine Gnade. Ist nicht auch für uns Gnade? Ist nicht auch für uns Vergebung? Er nimmt ihn mit und stellt ihn Gott vor, sagt, Vater, das ist der Erste, den du mir geschenkt hast. Und Gott sagt, der ist unwürdig? Nein. Was ist der? Er ist durch das Opfer von Golgatha gerecht geworden, gereinigt geworden, geheiligt geworden. Ihn stellt Gott, Jesus, dem Vater, Gott vor. Denk einmal darüber nach. Und dann heißt es im Himmel, es wird Freude sein im Himmel, über was denn? Über einen Sünder, der Buße tut. Ich kann mir vorstellen, die ganze Legion der Engelschaft, der ganze Himmel stand auf, applaudierte und sang und lobte Gott für den Schuft, der da eingezogen ist. Halleluja. Das ist die grenzenlose Liebe Gottes. Ich kann sie nicht verstehen, aber ich bete sie an. Und bin in meinem Herzen tiefst bewegt. Er kommt da rein, der wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Dieser Mann hat hier Buße getan, sagt, ist es recht, was wir empfangen? Es ist richtig, was uns geschieht. Das war seine Buße. Zieht sie ein und der ganze Himmel singt. Warst du schon mal in solch einem Stadion? Irgendwo in Schalke oder ich war zweimal in so einem Stadion, wo zigtausende Menschen, wo die aufstehen und applaudieren und dann singen. Da geht es dir kalt den Rücken runter, gehst du da. Aber wenn es im Himmel ist, im Paradies, da steht die ganze Engelschaft aus und applaudiert und singt und jubelt Gott zur Ehre zu. Für solch einen Schuft, der da einzieht. Das ist Gnade, meine Freunde. Fasse, wer sie fassen kann. Engel stehen da und staunen, wo die Liebe Gottes sich erweist. Ach, darum ist das Evangelium für einen jeden Einzelnen da. Auch für dich heute Morgen. Darfst du es annehmen und darfst dieses Evangelium der Gnade, eine Flut der Gnade empfangen. Die Mauer der Sünde steht da, auch meine Mauer, hochgebaut von Sünde. Und dann kommt das Blut Jesu und reißt diese Mauer weg. Und ein Tsunami der Gnade Gottes überflutet alles. Oh ja. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Das ist das Kreuz. Komm ins Heiligtum hinein. Komm dort an diesen Gnadenstuhl. Und dort wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Von seiner Herrlichkeit haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Ich möchte uns heute Morgen noch sagen, schau auf Jesus. Ja? Ich hatte auch beschäftigt diese irgendeine Schlange, diese eiserne Schlange dort, die dort in der Wüste von Mose aufgerichtet worden ist, diese erhöhte Schlange. Und alle, die diese Schlange angeschaut haben, was haben die? Gelebt. Die waren schon halb tot, die waren schon fast in letzten Atemzügen. Ein Blick zur Schlange und sie lebten. Und Jesus sagt, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, muss auch das Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Schau zu Jesus. Und deine Kraft, und du bekommst eine ganz neue Kraft, auch in deine Gesundheit hinein. Schau nicht auf deine Not. Hätten diese Israeliten nur auf ihre Wunden geschaut, auf ihre Lunge, auf ihre Depression, auf ihr Herz gehört, wären sie verendet. Aber nein, sie haben hinaufgeschaut auf diese Schlange und haben gelebt. Schau auch auf Jesus am Kreuz. Hier möchte ich enden. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zur selbigen Stunde. Und blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der heute ward für dich ja versöhnt. Jesus ist das Lamm. Ich schaue auf Jesus und bin gereinigt. Und wie viele von uns sind geheilt worden? Auch in deiner Not, die vielleicht nicht mehr reparabel ist, wo du meinst, nicht mehr repariert werden kann. Schau auf Jesus. Ich möchte wieder, dass in unserer Gemeinde Wunder und Zeichen geschehen. Halleluja, das möchte ich. Dass dort, wo das Evangelium sich bewegt, ich habe es erlebt, wie die Leute aufgestanden sind, ihre Krücken gehobt haben, wie die aus den Rollstühlen aufgestanden sind, wie die Blinden, die Tauben, Taubstumme nach vorne gekommen sind und gesprochen und gehört haben. Ich habe es erlebt. Da ist die ganze Kraft Gottes. Die haben auf das Lamm geschaut. Die haben auf die erhöhte Schlange geschaut. Wir schauen Jesus am Kreuz an und jubeln ihm entgegen. Alle Ehre. Mach du es auch. Öffne dein Herz für dich und deine Familie. Und sag, wie wunderbar. Du bist und bleibst mein König, meines Herzens Freude und meine Wonne bist du ganz alleine. Gott segne uns in diesen Tag. Denk darüber nach, Karfreitag. Paulus sagt, ich möchte ihn kennenlernen. Und jetzt kommt Ostern und die Kraft seiner Auferstehung. Ostern ist die Kraft der Auferstehung. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Gott segne euch in euren Familien. Wir stehen einmal auf zum Gebet. Halleluja. Wer will, kann einmal seine Hände emporheben. Halleluja. O Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir für dieses Opfer, einmalig, das uns versöhnt hat mit Gott. Durch dieses Opfer hast du uns alle in eine Vollendung gebracht. Und Jesus schrie, es ist vollbracht. Und alles erschütterte. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dieses vollbracht bis heute Morgen hier in unsere Gemeinde durchgedrungen ist. Aber jetzt soll es in unseren Herzen sein. Es ist vollendet, was du getan hast. Und ich darf erlöst sein, weil ich glaube. Nicht, weil ich so gut bin. Nicht, weil ich 10 Gebote gehalten habe. Nicht, weil ich dem Gesetz gefolgt habe. Nein, ich bin erlöst, weil ich glaube an dieses Opfer. Jesus Christus ist das Opfer dieser Welt. Und du kommst mit deinem Geist in uns und nährst uns mehr und mehr durch dein ewiges, vollkommenes Wort. Ehre, Anbetung, Herrlichkeit und Gnade, Sieg und Gunst und Freude sei mit euch allen. Diesen Karfreitag in Jesu Namen. Nehmt das Passahlamm mit und esset es in euer Herzen. Nehmt es mit. Nehmt es mit. Es ist reich zum ewigen Leben. Amen.